Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als Schauspielerin hat sie Schlagzeilen gemacht, als sie während der Berlinale 2018 die Nobody's Dolls-Initiative ins Leben rief, die Stöckelschuhe zu Hause ließ, in Hosen und praktischen Schuhen auf dem roten Teppich stand. In vielen, vielen Filmen hat sie mitgespielt und ebenso arriviert ist sie als Autorin zahlreicher auf Preis gekrönter Drehbücher. Jetzt aber, und zwar genau heute, erscheint Anna Brüggemanns erster Roman. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Trennungsroman, das ist der klare, ja, und ziemlich prägnante Titel und auch gleich das komplette Programm. Ich muss gestehen, Frau Brüggemann, als ich den Umfang des Buches sah, habe ich gedacht, oh Gott, meine Güte, jetzt über 400 Seiten von dem ganzen Elend zu lesen. Haben Sie nicht zwischendurch auch gedacht, lass Abend werden?
Naja, also es ist ja nicht so elendig, es ist ja zwischendurch auch ziemlich lustig. Und dass es dann so lang geworden ist, war nicht geplant, aber wenn man sich das genau anschaut, so eine Trennung, dann kann man auch nichts weglassen, vor allem, weil ich ja auch noch die Zeit danach erzähle,
es
die
geht
ja auch wichtig
es
ist.
Es geht oft quälend lang. Quälend lang ist Ihr Roman nicht, also quälend ist er nicht, sondern er ist wirklich ausgezeichnet, aber eben dann eben doch mit diesem Thema. Was hatten Sie im Kopf, was war das für eine Idee, dieses Buch zu schreiben?
Die Idee war eigentlich, dass ich habe viele solcher Trennungen beobachtet und hatte das Gefühl, es fällt der gehenden Partei immer sehr schwer, nicht nett zu sein. Also man möchte sich nicht schuldig machen, man möchte nicht brutal sein. Es fällt einem schwer, zu dem archaischen, ich stehe nicht mehr auf dich, dazu zu stehen. Und das führt dann dazu, dass man nett ist und das alles unnötig in die Länge zieht.
Gut, wer trennt sich da also konkret im Buch? Eva und Thomas, beide um die 30. Er ist Klinikarzt, sie ist Kulturwissenschaftlerin am Museum. Nach 2 Jahren Aufenthalt in Paris kommt sie nach Berlin zurück. Beide sind 8 Jahre zusammen. Ja, und was knirscht denn nun in dieser Partnerschaft?
Beide sind 8 Jahre zusammen und beide haben eigentlich auch eine klare Zielvorgabe, dass sie zusammen Kinder kriegen wollen. Und jetzt, als es konkret wird und für Eva natürlich noch viel konkreter, weil sie denkt, ich bin jetzt 30, ich möchte jetzt ein Kind, merkt Thomas, dass er sich relativ lange immer nur der Form unterworfen hat. Er hat irgendwie brav sein Studium zum Ende gemacht, er hat eine höchst anständige Beziehung geführt und plötzlich regt sich in ihm was anderes, so etwas wie Widerstand oder Anarchie.
Als ich der schon 1,5 Generationen älter ist als Eva und Thomas, dieses Buch gelesen habe, da musste ich irgendwie seufzend lernen, dass ja so alle Aufgeklärtheit, aller Fortschritt, alle Unverklemmtheiten, alle Freiheit, die diesen jungen Menschen, sage ich jetzt mal so, in Sachen Beziehungen, Sexualität in den Schoß gefallen ist, mir irgendwie rein gar nichts gebracht zu haben scheint. Offen reden können die beiden nicht. Es ist wieder so ein Gemurksel aus Sprachlosigkeit und Empfindlichkeiten und Verdruckstheiten. Die reden dann da vorbei, dann geraten sie sich in die Haare. Das ist irgendwie frustrierend.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also.
Ja, also ich wollte eben so darauf hinaus, dass sich anscheinend gar nichts geändert hat zwischen den Generationen. Sie sind jetzt auch um einiges jünger, Ihre Protagonisten sind noch mal 10 Jahre jünger als sie selber. Aber man denkt ja irgendwie so, diese Generation, die ist so frei aufgewachsen, ja, und kann doch so schlecht miteinander reden.
Ich glaube, warum sollte man gelernt haben, besser miteinander zu reden? Meine Hauptfiguren fühlen ja auch immer den anderen mit, also eigentlich zu sehr und sagen deswegen oft Sachen nicht, weil sie denken, ich möchte den anderen jetzt nicht verletzen. Aber eine Trennung ist nun mal verletzend, da kommt man nicht drum herum. Und darum ging es mir eigentlich, dass man manchmal um die unangenehmen Wahrheiten trotz aller guter Erziehung, trotz Kommunikationsfähigkeit nicht herumkommt.
Ein Thema steht natürlich ständig im Raum und es wird noch heikler mit dieser Überschrift Sex in langjährigen Beziehungen. An der Frage hängt mal wieder ganz, ganz viel, ne?
Ja, und ich habe bewusst auch die Protagonisten in diesem Alter spielen lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich da oft nochmal sexuell was ändert. Also ich möchte hier keine Prototypen verbreiten, aber ich hatte das Gefühl oder ich habe beobachtet oft beim Mann, dass die sich dann nochmal, also dass da quasi dass Jungs zu Männern werden und dann merken, ach, ich stehe ja noch auf was ganz anderes oder sowas. Ich habe das Gefühl, bei Frauen kommt das oft erst später, mit Ende 30, dass sie nochmal sich sexuell anders entdecken. Quasi der nächste Trennungsroman geht dann um eine Frau um 40, die sich trennt. Nein, das war
nicht. Ich meine, da tritt noch so ein ganz bestimmtes modernes Moment hinzu, zumindest meine ich, das gespürt zu haben, so eine ganz besondere Schamhaftigkeit. Ne? Also Thomas traut sich nie mal Eva zu sagen, was für einen schönen Busen sie hat. Das kommt ihm übergriffig vor.
Nein, es kommt ihm nicht überprüflich vor. Er findet ihren Busen, also er weiß, also in diesem Satz, ehrlich gesagt, interessant, dass Sie ihn ansprechen, steckt für mich das Dilemma der Beziehung. Er weiß, dass Eva objektiv einen sehr, sehr schönen Busen hat, also dass jeder das so sagen würde, aber he doesn't feel it. Bei ihm kommt es nicht an. Er steht auf was anderes. Und dass er quasi, also der Trennungsroman ist auch ein Entwicklungsroman von Thomas, wie er wegkommt von dem, was er denkt, was man finden sollte und hinkommt zu dem, was er nun mal findet.
Aber ich hatte auch dran gedacht, dass jetzt auch so ein bisschen so ein Punkt ist von dieser jüngeren Generation, dass es eben auch dann, sagen wir mal, in der Sprache, ja in der sexuellen Sprache fast schon politisch korrekt zugehen muss.
Ja, also das ist etwas, wohinter Thomas sich dann verschanzt, um nicht sagen zu müssen, ich weiß nicht, ich kann hiermit nicht so viel anfangen. Und er, also selbst in die, also er will nicht dazu stehen, dass er, also er will nicht dazu stehen, dass er sagt, ich finde dich irgendwie nicht mehr so attraktiv. Lieber sagt er, ich möchte nicht übergriffig sein und deswegen sage ich dazu nichts. Also er rettet sich selbst in dieser Situation da hinein, nett zu sein und politisch korrekt. Mhm. Also das hilft ihm dabei, sich quasi zu verstecken.
Also beim Lesen geht man da die Wände hoch. Mir ist es so gegangen. Ja. Ich dachte, jetzt sag's doch mal, meine Güte, du Äumel, ja. Was du wirklich denkst, ja. Mhm. Und sie wartet ja eigentlich auch darauf. Ich hatte so das Gefühl, dass sie sehr bewusst beide gleichwertig zeigen wollen, so in ihrer Gespaltenheit und dass also keiner schlechter wegkommt. Wie war das so beim Schreiben mit diesen beiden Figuren, er so als Mann und wie gesagt mit diesen ganzen Verdruckstheiten und sie als Frau mit einem Kinderwunsch, die dann plötzlich merkt, dass ihr ganzes Leben jetzt ja völlig zerfällt, ja, durch diese Trennung.
Also ich fand das beim Schreiben wahnsinnig schön, dass ich den Luxus hatte. Also beim Drehbuchschreiben kann man ja nicht so viel Innenwelten erzählen. Und ich konnte jetzt halt von beiden erzählen, was in ihnen vorgeht, aber dann auch als Kontrast, was sie dann machen oder sagen, was ja dann oft was ganz anderes ist. Und mich in beide einzufühlen, das ist mir nicht schwer gefallen. Ich glaube, das mache ich ja vom Berufswegen sowieso. Und fand das sehr, sehr schön, dass ich den Luxus hatte, beide wirklich gleichberechtigt behandeln zu dürfen. Und beiden irgendwie den Raum geben zu dürfen, weil ich finde, auch bei Trennungen ist man ja immer gefordert, Position einzunehmen. Und das musste ich halt nicht. Mhm. Und das fand ich schön.
Es ist auch ein Epochengeneration-Roman geworden. Das fand ich ganz vergnüglich, weil so viele typische Lifestyle-Details irgendwie eingestreut werden. So en passant dieses ganze Radfahren, ne? Das ökologische Bewusstsein. Man wundert sich schon, dass zwischendurch überhaupt mal eine Zigarette geraucht wird. Ja. Ein Motiv hat mich besonders entzückt. Da kriegt Anna bei einem Besuch bei Freunden...
Eva, nicht Anna.
Entschuldigung, ja, Eva.
Ich bin nicht die Protagonistin.
Um Gottes Willen, bloß keine Verwechslung. Also, da kriegt die Eva bei einem Besuch bei Freunden Filterkaffee serviert. Mhm. Und dann heißt es, wo Eva jetzt hinkommt, gibt es Filterkaffee. Ich bin von einer Person, die eine Espressomaschine besitzt, abgestiegen und habe mich in eine Person verwandelt, die Filterkaffee trinkt. Da muss man natürlich lange, aber ich dachte, was ist denn hier los? Ich dachte, diese ganzen Wohlstandshipster, die haben ihre 1.000-Euro-Espressomaschinen, haben sie die abgeschafft?
Also
gab es das wirklich mal so?
Ja, also der Filterkaffee war eine Zeit lang jetzt sehr en vogue. Ja,
tatsächlich.
Ja, aber jetzt ist nochmal was anderes in, und zwar Cold Brew, also so kalt aufgebrühter, geschäumter Kaffee.
Aha.
Also das, aber so hip sind die Leute, bei denen sie da ist, noch nicht. Kommt dann in 2 Jahren.
Also mir ging es beim Lesen, wirklich muss ich sagen, Frau Brüggemann, wie bei so einer tollen Netflix-Serie. Also ich konnte irgendwie nicht mehr aufhören. Ne? Noch ein Kapitel und noch eins, Binge-Reading gewissermaßen. Ich habe selten so ein formal wie stilistisch austrainiertes, muskulöses Debüt gelesen, muss ich sagen. Eine Schriftstellerin sind Sie ja schon lange als Drehbuchautorin. Haben Sie jetzt irgendwie diese Romanautorin schon immer in sich gehabt?
Ich glaube ja. Also ich weiß, dass ich mit 10 dachte, ich möchte Schriftstellerin werden und auch immer geschrieben habe. Und das ist dann alles so ein bisschen zum Erliegen gekommen, absurderweise, als ich mit 13 nach Bayern gezogen bin und vom bayerischen Schulsystem so schockiert war, dass eigentlich jegliche Kreativität bei mir eingefroren ist. Und das musste erstmal wieder langsam zum Leben erweckt werden. Aber Sprache und Schreiben, ich meine, meine Eltern sind Germanisten, war immer irgendwie ein Teil von mir und immer um mich rum. Ich mag einfach auch Sprache sehr gerne. Ich mag auch Gedichte sehr gerne. Das ist einfach was sehr Schönes, ne?
Aber ich meine, Sie haben wirklich jetzt, als Drehbuchautorin sind Sie ja eine Größe in der Branche. Es ist ja immer gemein, dass man in Deutschland die Drehbuchautoren und Autorinnen gar nicht so vom Namen kennt, ne? Immer die Regisseure räumen den ganzen Ruhm ab. Mhm. Das heißt, Sie schreiben ja schon ewig lang. War das nicht doch ein großer Unterschied jetzt wirklich, also sagen wir mal, von dem Dialogischen, ne, von dem Szenischen wirklich zu diesem Epischen zu kommen?
Ich fand es eine totale Befreiung. Aber ich hatte auch schon vorher gemerkt, dass die Treatments, die ich geschrieben hatte, eigentlich was Romanhaftes hatten. Und dass es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, diese Treatments zu schreiben. Und immer, wenn es an die Dialoge beim Drehbuch ging, ich immer ganz froh war, wenn ich sagen konnte, ach, Dietrich, mach du.
Und, Dietrich, das ist Ihr Bruder, ja, Dietrich Brüggemann, ja. Mit dem Sie ein großes, ja, ein bekanntes Team bilden, ne?
Genau.
Als Filmemacherin und Drehbuchschreiberin. Haben Sie denn jetzt Feuer gefangen? So,
ja,
für den Roman?
Ehrlich gesagt, sehr. Weil es mir so Spaß macht und ich, beim Schreiben habe ich immer das Gefühl, bin ich im perfekten Equilibrium. Da ist einfach alles ausgeglichen und gut, wenn ich schreiben darf. So.
Den Trennungsroman von Anna Brüggemann. Der ist ab heute im Handel mit 416 Seiten für 20 Euro erschienen bei Ullstein. Ich danke sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Frau Brüggemann.
Ich danke Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.